Ja, guten Abend. Wenn alle da sind, würden wir beginnen. Mein Name ist Thorsten Groß von der deutschen Ausgabe des Rolling Stone. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so geschmeichelt fühlen soll, dass ich hier heute eingeladen worden bin, denn das Thema ist älter werden im Pop. Kann man sich jetzt so was Schöneres vorstellen, aber ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema, was viele Leute betrifft und wo man eine Frage, die sich früher oder später jeder stellen muss, der sich im Bereich von Popkultur, Musik und so weiter bewegt. Darüber wollen wir diskutieren heute mit Jörn Morrissey hier ganz rechts, der Übersetzer und Autor ist und gerade an einem Buch arbeitet, was sich im weitesten Sinne auch mit dem Thema beschäftigt. Mit Christian Rulfs, aka Jessica Yeti, Musiker, Autor, Popkolumnist, alles Mögliche seit sehr vielen Jahren in diesem Bereich tätig. Popkolumnist lese ich gerade. Mit Edi Vinami, der noch ein bisschen jünger ist, dem viele dieser Fragen erst noch bevorstehen, der in der tollen Band mitspielt und eben auch Musiker ist. Und mit Philipp Ickrath, der Jugendkulturforscher ist und sich insbesondere im Feld der Jugendkultur mit Fankultur und dergleichen beschäftigt und eben dann auch mit dem Thema, wie ist es, wenn man älter wird, in Szenen, in Jugendkulturen und so weiter, wie authentisch kann man das weiterleben, wenn man über, keine Ahnung, 30 oder was auch immer ist. Und ich würde Philipp gleich mal eröffnet das Wort geben wollen und dann schauen wir. Und grundsätzlich gilt, das ist eine offene Veranstaltung, wer Fragen hat, mitdiskutieren will, was zu sagen hat, immer her damit.
Ja. Funktioniert. Wer Nachfragen hat aufgrund meines Dialektes, vielleicht bin ich schwer verständlich in diesen Breiten. Ich wäre es gewöhnt und es wäre mir nichts Neues. Also was ich glaube, was meine These ist, mit der ich die Veranstaltung eröffnen möchte, ist, dass sich das Älterwerden mit Popkultur, dass sich das stark verändert hat. Wenn man sich anschaut, die Generation von unseren Eltern, noch massiver von unseren Großeltern. Früher hat man vielleicht sich als junger Mensch mit Jugendkultur identifiziert. Man hat vielleicht die Rolling Stones oder die Beatles gehört. Das hat man vielleicht auch für den Rest seines Lebens beibehalten, aber irgendwann kamen so das, was man die Statuspassagen nennt. Da hat der Mensch zum Arbeiten begonnen und sein Geld zu verdienen. Er hat eine Familie gegründet und ab dem Zeitpunkt war es mehr oder weniger vorbei mit dem Leben in der Popkultur. Vielleicht hat er noch die Rolling Stones und die Beatles weitergehört. Aber in seinem Auftreten, in seinem Habitus hat er sich in die Welt des Erwachsenen hineinbegeben. Wenn man sich heute anschaut, die Leute, die 30 Jahre alt sind oder die 40 Jahre alt sind, die vielleicht Familien gründen, das ist ja auch noch nicht oder ist ja nicht so normal, ist auch mit 30 heute, so dieses Bild der coolen Prenzlauer Bergmutter oder vielleicht auch der coolen Konnewitzer Mutter, wie man das hier sieht, das sind Menschen, die per Definition erwachsen sind, die verdienen Geld, die haben ihre eigenen Familien, die wohnen mit einem Partner zusammen, aber sie haben sich im Gegensatz zu den Menschen früher noch keineswegs aus der Popkultur verabschiedet. Die schauen, dass sie am Ball bleiben, die schauen, dass sie neue Bands entdecken, die schauen, dass sie nicht nur das, was sie immer schon gut gefunden haben, weiter gut finden, sondern die leben auch in der Popkultur mit. Also sie interessieren sich auch für die Veränderungen und für die Fortschritte, die es in dieser Popkultur gibt. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied, worin sich das Altwerden in der Popkultur zwischen heute und früher unterscheidet.
Aber ist es nicht ein Phänomen, was vor allem auch für Ballungsräume gilt? Und ist es nicht so, dass es ja auch sehr stark vom Berufsfeld auch abhängig ist, ne? Dass natürlich jemand, der heute mit 35 bei einem DAX-notierten Wirtschaftskonzern arbeitet, vielleicht privat zu Hause diese Musik hört und am Wochenende entsprechend ausgeht, aber in der Woche natürlich auch Anzug und dergleichen trägt. Und ist das nicht tatsächlich was, was eher so in Hamburg, Berlin, den großen Ballungsräumen und Subkulturen so in der Form stattfindet? Mhm. Oder hast du das auf breiterer Fläche auch erforschen können, feststellen können?
Also was halt ganz klar ist, ist, dass das auf die gebildeten Leute beschränkt ist. Also jemand, der eine Lehre macht und der in einem Handwerksberuf anfängt und arbeitet, bei dem findet man meistens noch dieses eher traditionelle Muster des Erwachsenwerdens und dieser klar voneinander abgegrenzten Lebensphasen. Also so dieses Bild des Berufsjugendlichen ist auf die Menschen weitestgehend beschränkt, die eine universitäre Ausbildung machen, die hochgebildet sind und in typischen Berufsfeldern arbeiten, Medien, Kreative etc. etc. Und die findet man natürlich vor allem in den Ballungszentren. Aber es ist eher eine Frage des Milieus, glaube ich, als des Wohnorts.
Okay. Wie ist denn das? Also ausgehend von dem, was er gesagt hat, zum Beispiel Jörn, gab es für dich den Punkt, irgendwann in den letzten 10 oder 15 Jahren, wo du angefangen hast, dich mit solchen Fragen zu beschäftigen, dass man jetzt ja eigentlich erwachsen sein müsse, wo du dir überlegt hast, ob du jetzt eine andere Pose, eine andere Form des Auftretens entwickeln müsstest, wo bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr gehen für dich. Hast du dich da hinterfragt? Hat dann bei dir persönlich auch eine Veränderung stattgefunden?
Ja, also es ist natürlich immer die Frage, so, was ist eigentlich altersadäquates Verhalten? Aber also aus meiner persönlichen Perspektive, man kann dann ja auch manchmal gar nicht anders. Wenn da Bands spielen, also wenn man sich mit Musik beschäftigt und Bands spielen, die möchte man unbedingt sehen, wie alt das Durchschnittspublikum dann ist, dann wird man da auf jeden Fall hingehen. Aber nochmal eine andere Sache, was du eben gerade gesagt hast. Ich habe ja ein Buch mit 20 Interviews zusammengestellt, das im Herbst herauskommen wird. Interviews mit halt internationalen Musikern, die habe ich übers älter werden befragt, und immer war da halt auch von Veränderung die Rede, oder sich immer weiter halt beschäftigen, so mit aktueller Musik, mit auf dem Laufenden sein. Manchmal habe ich gedacht, es ist ein bisschen schade, dass es dieses Modell des Pensionärs, also besonders halt, wenn man Musik macht, gar nicht mehr gibt. Irgendwie, dass es doch mal schön wäre, wenn Leute sich irgendwie mit Punkt 64, auch wenn sie ganz lang ihr Leben lang in einer Metalband gespielt haben oder so, einfach anfangen, so sich beige anzuziehen, irgendwie die Füße hochzulegen und Tauben zu züchten oder was auch immer, aus welchem Milieu sie kommen. Ich empfinde das eher so als Zwang, sich immer die ganze Zeit auf dem Laufenden zu halten und auch so seine musikalischen Ansprüche zu überprüfen. Um das immer weiterzumachen, bis man stirbt oder was? Keine Ahnung.
Absolut. Jessi, wie ist das für dich? Also Jessica, du bist ja durchaus jemand, der früher jahrelang bei der Band Yeti Girls gespielt hat, und sicherlich ist das nicht der einzige Grund, aber hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich so Prioritäten in deinem Leben verschoben haben und dass du weniger Musik machst als früher und das in der Form nicht mehr machst? Hat das auch was mit Älterwerden zu tun oder damit, dass du...
Also, ich versuche das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln in einem Bereich und später, wenn ich dann nochmal zu Wort komme, in einem anderen. Ich glaube, man muss ja unterscheiden zwischen dem Musiker, dem Medienschaffenden und dem Menschen an sich. Der Medienschaffende zum Beispiel altert automatisch mit Pop, weil er permanent, ich arbeite zum Beispiel für ein Musikmagazin und habe bei einer Plattenfirma gearbeitet und. Du musst dich ja, wobei muss jetzt in Anführungsstrichen, man beschäftigt sich zwangsläufig mit den Dingen, mit denen sich Jugendkultur beschäftigt. Man produziert Texte, die sich damit beschäftigen. Da ist es relativ einfach, über einen sehr langen Zeitraum, solange man Interesse an dem Thema natürlich hat, mit Pop zu altern. Ich nehme mal den Menschen an sich. Der kann sich das aussuchen. Da gibt es eben genau die Leute, die meisten, ich schätze mal 90% der Leute machen, führen das ganz normale Leben, was unsere Eltern auch gelebt haben. Die sind dann 18 und machen die Ausbildung zu Ende. Dann kriegen die vielleicht irgendein Kind oder ein New Beetle oder was immer die dann kriegen. Und dann hören die auf, ihre alten Platten zu hören. Und dann fahren die einmal im Jahr zu Weihnachten zurück nach Lüneburg oder nach Goslar und feiern dann nochmal die Party mit der Musik, die sie früher auch gut fanden. Die können sich das theoretisch aussuchen, die meisten führen da ein klassisches Leben. Der Musiker an sich kann das mitunter sich nicht aussuchen. Wenn du irgendwann mal 30 bist und stehst auf einer Bühne und merkst, du willst jetzt Opinion-Leader für 17-jährige Mädchen sein, dann wird es schwierig. Es wird nicht schwierig, wenn du Jazz machst, weil du eh nie Opinion-Leader für 17-jährige Mädchen warst. Und es ist auch nicht schwierig, wenn du sowas machst wie, Metal, ja, aber gehen da junge Leute hin, vielleicht ist es im Metal nicht so schwierig. Das Phänomen, warum zum Beispiel so eine Band wie die Ärzte immer noch, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, warum die immer noch funktionieren und warum da immer noch junge Menschen nachwachsen, das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Irgendwann steht man da und funktioniert auch für das Klientel nicht mehr. Und wenn man es dann bis dahin nicht geschafft hat, sich ein Klientel ranzuzüchten, was sich mit Jugend und Popkultur, mit Jugendkultur nicht mehr beschäftigt, dann ist dann auch wahrscheinlich zwangsläufig Feierabend. Also die Rente, die du dir dann so wünschst, die ist dann mit Mitte 30 ist das dann gewesen. Dann kannst du eben nicht mehr Pop Goes My Heart auf der Kirmes singen.
Aber man kriegt natürlich keine Rente. Das ist ja auch ein Problem dieser Berufe, dass insbesondere Musiker, das wirst du erfahren haben, wenn wir über die Ärzte oder erfolgreiche Künstler sprechen, wird ja oftmals Rente. Die Möglichkeit bestehen, von dem Erwirtschafteten weiter leben zu können. Aber wenn du mit Leuten wie Grant Hart gesprochen hast, die müssen, Grant Hart, mit dem habe ich auch schon öfter gesprochen, muss weiter Konzerte spielen, um überhaupt irgendwie überleben zu können, was dann ja manchmal fast so eine tragische Dimension hat bei einigen von diesen Leuten, weil sie gar nicht mehr anders können und weil es eben auch nicht so viele Möglichkeiten und Modelle gibt für Musiker oder Leute, die in diesen Bereichen gearbeitet haben, ab einem gewissen Punkt überhaupt nochmal was ganz anderes tun zu können, außer man schöpft es aus eigener Kraft. Also das wird ja vielleicht...
Ja, also da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze, damit klarzukommen. Also ich habe auch mit Kim Wilde gesprochen, die das absolut super findet, dass also letztes Jahr ein neues Album rausgebracht und auch ziemlich erfolgreich auf Tour gegangen ist, dass er absolut super findet, dass die Leute, die Kids in Amerika 1981 gehört haben, dass sie immer noch zu ihren Konzerten kommen und sich dann natürlich wieder jung fühlen können und dass sie halt mit ihrem Publikum gealtert ist. Das ist eine relativ romantische Herangehensweise an das Geschäft. Aber es funktioniert auch so bei Leuten wie Grant Hart, der halt früher bei Husker Du gespielt hat und jetzt auch alle 10 Jahre mal die alten Gassenhauer und neue Songs spielt. Es ist natürlich erstmal nicht einfach, die alten Leute wieder zu motivieren, aber auch vor allem neue Leute, neues Publikum zu finden, während bei Kim Wilde dann wahrscheinlich die Eltern mit ihren Kindern dann sogar aufs Konzert gehen. Also.
Sind das Fragen, Edi, die man sich auch schon so relativ zu Beginn von einer Musikerlaufbahn stellt, Dinge, mit denen man sich auseinandersetzt, so ein etwas konservatives Denken vielleicht, das ist ja doch auch ein gewisses Wagnis bedeutet, sich auf sowas einzulassen oder zu sagen, das ist jetzt das, was ich überwiegend machen möchte, denn es ist unter Umständen nicht von Dauer. Denkst du über solche Dinge überhaupt schon nach? Sind das Kategorien für dich oder...
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben jetzt die Band mit einfach so gegründet aus einer Laune heraus, weil wir halt unsere Vorbilder hatten und wir wollten das genauso umsetzen. Wir wollten halt wissen, wie es ist, in einer Band zu sein, wie es ist, in einer Zeitschrift zu stehen oder im Fernsehen zu laufen oder sonst was. Aber sowas wie jetzt über eine Klientel nachzudenken, das geht schon komplett an uns vorbei. Also es hat jetzt schon so Marktcharakter. Also das interessiert uns überhaupt nicht. Also ich habe in dieser Zeit, in diesen 6 Jahren, in der es unsere Band gibt, viel an Verantwortung übernommen, beziehungsweise wir drei, weil wir ja 3 Bandmitglieder sind. Und der einzige Punkt, wo wir dann doch egoistisch sind, war dann halt diese Produktion unserer Musik, weil wir haben immer nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Also, und wer das jetzt hört, ist uns eigentlich ziemlich egal.
Ich würde mal gerne mal was fragen. Wie alt bist du? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn fragen darf, aber er ist ja keine Lady. Du bist, glaube ich, 24, hast du eben gesagt?
Genau, 24.
Gibt es mit 24 schon Clubs, in die du nicht mehr gehst, weil du dir komisch vorkommst, weil du denkst, gehen nur die Kleinen hin? Kennst du das Gefühl schon, irgendwo zu sein, zu merken, ich bin ja eigentlich schon zu alt, um hier zu sein?
Nein.
Okay, das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du ja gesagt hättest. Das hätte mich sogar gefreut.
Ja, natürlich. Also ich merke das natürlich schon in meinem Umfeld, dass es immer so diese Gebrabbel gibt von wegen, oh, da gehst du immer noch hin und so. Blablub. Aber also wenn ich, ja sicher, ich kenne das auch, aber wenn ich etwas gut finde, was da an Musik läuft, zum Beispiel in dem Club, also wenn jetzt zum Beispiel Ada auflegt auf einer Kiddie Party, dann gucke ich mir das trotzdem an, weil ich das cool finde.
Aber gibt es schon solche Abende, wo du denkst, heute Abend will ich lieber Wetten, das gucken, als mir ein DJ-Set von Digitalism anzugucken oder so? Kennst du das schon? Fängt das schon an mit 24? Kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hatte das
also ich gucke nie. Wetten, das, seit ich denken kann. Darum hat das schon immer Priorität. Kein Problem.
Eli hat gerade über Vorbilder gesprochen, an denen man sich natürlich als Künstler auch orientiert. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ja auch ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit, inwiefern sich das gewandelt hat. Kannst du da nochmal was zu sagen? Was gibt es da denn tatsächlich, einen Wandel? Oder ist es nicht immer einfach nur eine Staffelübergabe von einer Generation zur nächsten? Das ist ja...
Ja, also ich kann mal einen Schmank aus meiner frühen Jugend erzählen. Also so Mitte, Ende der 90er gab es so zwei Sachen für mich. Das war zum einen Britpop und französische Elektronik. Sprich, ich bin heute wie damals ein sehr großer Blur-Fan. Oder alles von dem Album finde ich grandios. Und zu der Zeit kam halt auch Daft Punks Homework raus oder Airs Moon Safari, was mich mega fasziniert hat. Und das fand ich super cool. Ich hätte auch so gern in einer Band gespielt, aber das lag mir doch dann doch ziemlich fern, also weil die halt aus Großbritannien bzw. Frankreich kamen. Aber dann so zur Jahrtausendwende, also so 2003, gab es eine, oder gibt es immer noch eine großartige Band aus Köln namens Von Spar. Und ich glaube, die war mit der Impulsgeber. Die kommt nämlich auch aus Köln, genauso wie wir. Und auf einmal wurde das so nahbar. Und ich habe so gespürt, ja, wir können es auch vielleicht schaffen.
Aber ist nicht Damon Albarn, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Ist nicht Damon Albarn eigentlich ein perfektes Beispiel für ein sehr gelungenes Altern, relatives Altern, ich glaube so erst Mitte 40, aber im Vergleich einfach zu Liam Gallagher, wie man überzeugend älter werden kann in diesem Konglomerat, ohne sein Gesicht zu verlieren, indem man flexibel bleibt, neugierig bleibt und andere Dinge erforscht. Er ist eigentlich, glaube ich, aus der Generation fast der überzeugendste Vertreter, der zeigt, dass es eben doch sehr gut geht, wenn man nicht stur auf einer Schiene beharrt.
Aber ich glaube, das ist eben auch genau die Geschichte, dass im Älterwerden in der Popkultur steht natürlich auch das, was man so allgemein hin Authentizität nennt, ganz weit vorne. Und das Älterwerden in einem Sinn, wie das junge Menschen oft empfinden wird, das Älterwerden oder das Erwachsenwerden ganz oft mit einer statischen Lebensführung gleichgesetzt. Das heißt, jemand, der erwachsen ist, der entwickelt sich nicht mehr weiter und man weiß ja, dass dieses sich dauernd verändern und dieses Weiterentwicklungsparadigma heute ganz essentiell ist. Und jemand, der das schafft, sich weiterzuentwickeln und glaubwürdig zu bleiben, der wird ja auch nicht als alt empfunden. Alt ist das Statische und die Jugend oder ein Privileg, das die Jugend immer schon gehabt hat, war das des sich Ausprobierens und der Flexibilität. Und das ist heute noch genauso. Wer Eigenschaften wie Flexibilität und diese sich ausprobieren können, an den Tag legen kann, glaubwürdig, der wird auch nicht als alt empfunden. Während der statische Musiker oder der statische Künstler, der alles genauso macht wie früher, auch dann als alt empfunden werden wird, wenn er es vielleicht ein Jahr nicht ist. Also ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Alter. Alter in Jahren oder Alter in der Lebensführung. Und ich glaube, das, worüber man diskutieren muss, wenn es ums Altwerden mit der Popkultur geht, da geht es nicht um die Jahre, sondern da geht es darum, habe ich oder lege ich noch Eigenschaften an den Tag, die mich als einen jungen Menschen repräsentieren im Umfeld. Also bin ich bereit, mich zu verändern? Bin ich bereit, mich anzupassen? Bin ich bereit, flexibel zu sein? Bin ich neugierig? Bin ich bereit und willens, neue Dinge zu lernen und mich weiterzuentwickeln? Also das ist Alter in einem, ich würde sagen, Altern in einem kulturellen Sinn. Und der Mensch, der sich verändert und weiterentwickelt, der wird auch von seinem Umfeld nicht als alt wahrgenommen. Also das sind dann die Menschen, die sagen, ich bin immer nur so jung, wie ich mich fühle. Das ist dieser Satz, in dem genau diese Art des Alterns oder des Jungbleibens gut zusammengefasst wird.
Ja, ich glaube auch, also flexibel zu bleiben, das ist eine neue Herausforderung. Da gibt es, es gibt ja, keine Ahnung, also das ist ja praktisch ein Phänomen seit der 68er-Generation, dass überhaupt dieses Challenge gestellt wird, sich in dem Umfeld zu bewegen und älter zu werden in dem Umfeld. Und da entstehen natürlich ganz neue Modelle und ganz neue Typen, die es vorher so nicht gab. Aber es geht eben darum, in Bewegung zu bleiben und nicht zu verharren, das glaube ich auch.
Und ich glaube, das ist eben auch, auch ein Zwang, dem der Mensch hier heute unterliegt. Also jemand, der sagt, ich bin fertig und ich bin ausgelernt und ich habe keine Lust mehr, mich zu verändern, der wird ja heute auch schief angeschaut. Das heißt, man sagt, Statik ist eine schlechte Sache, Kontinuität ist auch schlecht und sich zu verändern und Flexibilität ist gut. Das heißt, das ist ja nicht nur eine Sache, die dem Menschen ein Mehr an Freiheit jetzt gibt, sondern die ihm eben auch diesen Veränderungszwang und diesen Weiterentwicklungszwang ja auch auferlegt. Der Mensch muss das ja tun, weil sonst wird er nicht mehr ernst genommen.
Aber ich finde es ganz lustig in diesem Zusammenhang, dass so Indie-Bands also manchmal auch Schwierigkeiten haben, sich zu verändern oder genau einfach auf dem, na Ticket will ich jetzt nicht sagen, aber genau das einfach machen, mit dem sie angefangen haben. Ich habe mit Connor Overs gesprochen von Bright Eyes, der irgendwie auch schon als 13-Jähriger, ich will jetzt nicht sagen, Musik wie so ein 60-Jähriger gemacht hat, aber der halt immer wieder das Gleiche macht und erfolgreich ist und immer erfolgreicher wird. Und also es gibt auch das Gegenmodell oder, keine Ahnung, die neue Death Cab for Cutie. Also ich will jetzt auch gar nicht so viel über Bands reden und so, vielleicht sollten wir auch nochmal über Fans oder Subkulturen oder so sprechen. Aber gerade das ist so eine Art konservativer Ansatz, der gar nicht schlimm ist, aber der so in so einer Jugendkultur wie Indie vielleicht müssen wir auch nochmal den Begriff klären, wo ich immer dachte, so dass die Pflicht von Jugendlichen ist total, sich daneben zu benehmen und auszurasten und sich auszuprobieren, wo das irgendwie dann scheinbar gar nicht mehr angesagt ist.
Ja, klar. Ich glaube, da hat sich auch vor allen Dingen, und das dürfen wir nicht vergessen, es geht ja nicht um den Menschen, der beweglich sein muss, sondern da hat sich auch die Jugendkultur verändert. Also, um das mal ganz platt darzustellen, wer in den 50ern Rock'n'Roll gehört hat, hat seine Eltern provoziert. I can't get no satisfaction. Ich habe mal anderthalb Stunden Doku nur über diesen Song gehört. War mal das härteste Stück Musik, was sich der Mensch überhaupt vorstellen konnte. Das hat wehgetan, das hat Menschen Schmerzen bereitet. Jugendkultur hat immer dazu geführt, dass Jugendliche irgendetwas gemacht haben, was andere Menschen provoziert hat. Selbst wenn sie sich die Haare bunt gefärbt haben und sich die Zähne schwarz werden lassen haben und Drogen genommen haben, von denen wir heute gar nicht mehr wissen, dass es sie mal gab. Alles das war natürlich, heute ist es anders. Jedes Mal wurde was Neues entdeckt. Jede Musik oder jede Jugendkultur hat etwas Neues. Die Musik wurde härter oder wurde drogiger oder ich weiß nicht, die letzte große Revolution gab es in Mitte der 90er, wo auf einmal harte Musik im Radio gespielt wurde. Aber es gab immer eine Möglichkeit zu provozieren. Heute ist es ja so, es gibt ja nichts mehr in dem Sinne zu entdecken. Es passiert ja nicht irgendwas jetzt zum Beispiel im Bereich Musik oder auch Film in bildender Kunst, wo man sagt, das kann sich der Jugendliche nehmen und hat das für sich, weil die neue Scheiß-Hertz-Platte klingt genauso wie irgendeine Tears for Fears-Platte aus den 80ern oder eine Human League-Platte. Also das, was sie sich heute nehmen, und ich meine, mit Hannah Montana kann man mich auch nicht provozieren, dann kann ich einfach nur sagen, das finde ich auch ganz lustig, guck mir auch an oder was weiß ich, oder ich finde es scheiße, aber das, was Popkultur ausmacht, ist mittlerweile so variabel, so wischiwaschi und so unspeziell, eben nicht Rock'n'Roll und nicht Sex und nicht Drogen oder, sondern es ist eben so Elektro-80s, bisschen irgendwas Mischmasch, dass diese Grenzen auch total verschwimmen. Also man hat keine Identität mehr, die man da finden kann, keine eigene.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin da immer sehr zwiespältig bei solchen Dingen, weil ich glaube, es ist auch der übliche Kulturpessimismus der Älteren, den es zu jeder Zeit gegeben hat. Und ich glaube sehr wohl, dass es heute wahrscheinlich 12- oder 13-Jährige gibt, für die Hertz mindestens die Bedeutung haben, die ABC und andere Bands für uns früher hatten. Und was so das Aufbegehren und ja, das ist richtig. Aber ich glaube auch, dass die gesellschaftliche und politische Notwendigkeit, und das ist ja ein generelles Problem in vielen Bereichen, nicht mehr in dem Maße offensichtlich für jüngere Generationen vorhanden ist, wie das in den 60er und 70er Jahren der Fall war, als es viel offenere Feindbilder gab. Im Übrigen erfahre ich aber meiner eigenen Tochter, es gibt durchaus Möglichkeiten aufzubegehren, indem sie halt wirklich das genaue Gegenteil von, also sie hat tatsächlich nichts von dem, was ich gut finde, und lebt ein extrem, jetzt schon eigentlich sehr konservatives Leben. Sie ist vernünftiger, als ich es jemals war oder sein werde, schon jetzt. Und das sind einfach Gegenmodelle, die man auf diese Art und Weise wieder entwickelt. Ich glaube, dass du da auch was Das war, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt in deiner Arbeit, wie man heute noch aufbegehren und wenn wir um Inhalte und dergleichen reden.
Es ist sehr einfach, glaube ich, heute auch nach wie vor noch zu provozieren. Aber der Grundgedanke der Provokation ist ja immer das Aufbegehren gegen gesellschaftliche Leitwerte. Das heißt, wenn ich heute irgendeinen der Werte aus dem Kanon der Political Correctness angreife, das heißt, wenn ich sexistische Musik mache, wenn ich Rechtsrock höre, wenn ich irgendwelche gewaltverherrlichen Gangstergeschichten höre oder auch wenn ich zu brav und angepasst bin, wenn ich eben genau diese Revoluzzer-Anforderungen, die Alt 68er an ihre Kinder stellen, wenn ich die breche, dann kann ich sehr wohl noch provozieren. Also innerhalb dieses, ich würde das mal sagen, politisch links stehenden Spektrums, da kann ich im Prinzip nichts mehr machen, weil das in großen Teilen der popkulturellen Bevölkerung sind diese Dinge mehrheitsfähig geworden. Aber gerade wenn ich Themen aufgreife, die in dem eher rechten Spektrum angesagt sind, dann kann ich sehr, sehr wohl noch provozieren, wenn ich mir diese ganze Sexismusdebatte um den Gangster-Rap zum Beispiel anschaue und um die Frauenbilder dort. Ich meine, es ist klar, dass ich diese Frauenbilder, die dort vermittelt werden, dass ich die nicht gut finde und gerade dadurch wäre ich auch dadurch provoziert. Also es geht heute nach wie vor sehr einfach, nur trauen sich viele einfach nicht mehr, sich gegen diesen Kanon der politischen Correctness zu stellen. Aber provozieren kann ich dadurch nach wie vor sehr gut.
Trauen Sie sich nicht oder empfinden Sie die Notwendigkeit gar nicht so sehr, das tun zu müssen?
Na, ich glaube, die schwimmen alle in ihrem eigenen Saft. Das heißt, die Jugendlichen oder die Bands oder die Künstler, von denen man sich Provokation erwarten würde, die vertreten im Prinzip eine sehr ähnliche Werteebene wie die Leute, die sie zur Provokation auffordern. Also das ist eine Suppe und innerhalb dieser Suppe kann ich nicht provozieren. Die Provokation kommt von den anderen Rändern des politischen oder des gesellschaftlichen Spektrums, also aus den migrantischen Milieus zum Beispiel sehr, sehr stark. Also die tun mit dem, was sie tun, durch ihre Männlichkeitsbilder und durch ihr betont martialisches, chauvinistisches Auftreten mit ihrem mitunter religiösen Rigorismus, provozieren die, und man braucht sich ja nur die gesellschaftlichen Debatten anschauen zu dem Thema, sehr wohl. Nur eben, ich denke, dass das Provokationsspektrum dieses linksalternativen Mainstreams, das ist im Prinzip ausgeschöpft, weil da provoziert niemand niemanden mehr.
Ich habe das vielleicht, weil das, ich will mich da nicht falsch verstanden wissen. Ich habe eben nicht sagen wollen, Jugendkultur heute kann keine Erwachsenen mehr provozieren, sondern was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich Jugendkultur heute viel aus Dingen besteht, die es schon gegeben hat und die Erwachsene, heutige Erwachsene auch erlebt haben und auch Musik, die sie auch gehört haben, dadurch, dass sie das selber kennen, kann mich das nicht mehr so sehr entfremden. Meine Mutter wusste nicht, wer Han Solo ist. Die hatte keine Ahnung, wer Prinzessin Leia ist und die wusste auch nichts von Darth Vader. Das hat die nicht gewusst. Ich weiß aber von Hannah Montana und mich provoziert es auch nicht. Meine Mutter hat vielleicht ihre Mutter mit Rock'n'Roll provoziert und deswegen, und meine Oma stand da und hat gedacht, ich verstehe mein Kind nicht mehr. Mein Kind kann mich heutzutage nicht provozieren. Das Schlimmste, was sie mit nach Hause bringen kann, ist eine Lady Gaga-Platte, aber das ist ja auch nur 90er-Pop, den ich auch schon miterlebt habe und Madonna mit spitzen Titten, also das ist ja alles nichts, was ich nicht verstehen kann. Ich verstehe das ja alles. Das ist eine ganz klare Welt, weil sie nur wiederholt, was ich schon kenne. Es müsste jetzt schon jemand was ganz Neues machen, keine Ahnung, Schlumpf-Rap oder, aber die Schlümpfe und Rap kenne ich auch schon, also das wäre es auch nicht. So meinte ich das.
Aber wir haben es natürlich in der Popmusik auch mit überwiegend ausformulierten Genres und Stilen zu tun. Also das ist relativ, also dieser Wunsch nach etwas komplett Neuem, da fragt man sich inzwischen, wo das herkommen soll. Ich glaube, es geht eher darum, innerhalb dieser Genres Dinge weiter auszuformulieren. Und ich glaube, dass die gesellschaftliche Komponente von Musik und die Sprengkraft, die Musik mal hatte, tatsächlich das in der Form nicht mehr haben kann. Zumal die Dinge, die du nennst mit Provokationspotenzial, die gibt es natürlich, aber das sind ja Dinge, die, da wird ja aber nichts, kein Ideal formuliert oder nichts, keine Sehnsucht formuliert, sondern es ist ja im Prinzip reine Provokation.
Ja, es ist. Also da, Ne? Ja, es ist reine Provokation, aber das, was die 68er gemacht haben, das ist von den Eltern dieser Generation auch als nihilistisch und als destruktiv verstanden worden. Genauso wie halt heute der nationale Singer-Songwriter oder der sexistische Gangster-Rapper als nihilistisch oder als rein destruktiv verstanden wird. Also ich sehe da keinen wahnsinnig großen Unterschied, was jetzt so die Art und Weise, wie diese Provokationen funktionieren, betrifft.
Was mir tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt zu sein scheint, und weiß ich nicht, inwiefern das Publikum sich auch überwiegend aus Leuten zusammensetzt, die sowieso in diesen Bereichen arbeiten, aber ich glaube, es gibt, was du eben auch gesagt hast, tatsächlich nochmal einen ganz großen Unterschied zwischen Leuten, die im Bereich Pop im weitesten Sinne arbeiten und natürlich automatisch leichter in diesen Bezügen auch älter werden können, da sie ja in diesen Bezügen ihr Geld verdienen und nicht, wie wir eben drüber sprachen, konventionellen Berufen nachgehen, wo ja stehen, irgendwann einfach schlicht auch die Zeit fehlt. Also ich kann das ja, man kann das ja ganz gut verstehen, dass Leute an einem gewissen Punkt da auch irgendwo stehen bleiben, weil wenn man nicht dafür bezahlt wird, seine Zeit mit Musik, Film, Büchern und so weiter zu verbringen, sondern für andere Dinge bezahlt wird und unter Umständen Kinder hat, dann ist das ja oft auch ein reines Zeitding. Ich weiß nicht, ob hier schon irgendwelche Fragen oder Erfahrungsberichte im Publikum eventuell gerade wach geworden sind. Aber das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Das ist dann einfach ein kompletter Unterschied nochmal. Hat jemand da irgendwas zu?
Hallo. Wenn ich zum Beispiel an Bushido oder Sido denke. Bei Bushido zum Beispiel finde ich sehr interessant, er hat vor ein paar Jahren noch Ich zerfick deinen Bauch gerappt und jetzt ist er in Fernsehsendungen bei IQ-Tests und gewinnt dort und macht Handshake mit Politikern. Da muss ich gestehen, dass ich da Lachkrämpfe bekomme. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wenn Bushido immer älter wird, irgendwann wird es halt auch peinlich als 50-Jähriger, ich zerfick deinen Po oder so zu rappen. Wobei auf der anderen Seite, warum eigentlich kann man das ja als 50-Jähriger auch noch rappen? Also was sagt ihr dazu nach euren Recherchen? Solche krassen Imagewandel mit dem Älterwerden von der Provokation bis hin zum wir haben uns alle lieb, ich muss irgendwie klarkommen im Business. Also Beispiel Bushido oder auch Sido hat es meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen. Was sagt ihr dazu, zu solchen Imagewandeln? Ich zum Beispiel, mein kleiner Bruder liebte Bushido. Der findet den jetzt ganz schlimm, weil der jetzt nur noch lieb ist und nichts Böses mehr macht. Er hat sich verabschiedet von dem und ist halt nicht mitgewachsen, weil er den Imagewandel nicht nachvollziehen konnte. Das interessiert mich, was ihr dazu sagt.
Also ich kenne mich jetzt mit Bushido und Sido leider nicht so gut aus, aber ich würde sagen, das ist natürlich vielleicht von ihm auch nur so eine Erweiterung seines Portfolios. Das ist so eine Art Business. Oder es ist dann wirklich doch noch so eine Überlegung, eine neue Grenze zu überschreiten, eine neue Erfahrung zu machen, vielleicht auch so Leute wie dich damit zu schocken, eventuell. Ja, oder kann ich nicht sagen, aber es gibt natürlich unterschiedliche Strategien, so neue künstlerische Herausforderungen sich zu suchen. Ich meine, wenn er das nun alles schon so durchgekaut hat mit dem Rap-Ding und sowas, dann ist es vielleicht nochmal eine ganz neue Ebene.
Hältst viel von Bushido?
Nee, habe ich nicht so richtig verfolgt. Also nach meinem Blog war ich raus, ey. Aber es war Sido.
Es war Sido. Also grundsätzlich glaube ich, dass das Menschen sind, wie ich eben schon mal sagte, die sehr schlaue Berater haben, die sich mit ihrer Karriere sehr intensiv auseinandersetzen. Die gehen den ganzen Weg auch nicht alleine. Und die kommen irgendwann an den Punkt und sagen, so, jetzt kann ich noch eine dritte Fotzen-Rap-Platte machen. Und jetzt, aber das geht ja nicht. Ich muss ja auch irgendwann in 5 Jahren stehe ich dann da aus der Kühlschrank leer. Da muss ja auch was rein. Was kann ich denn machen? Wie kann ich denn meine Popularität jetzt nutzen, um mich als Marke, mich als Produkt irgendwie am Laufen zu halten? Und da gibt es ja Leute, die machen dann eben ein Duett mit Karel Gott. Das hat Bushido gemacht. Und wenn das funktioniert, ist ja gut. Also der funktioniert ja jetzt. Scheinbar ist das der Weg, den er gewählt hat, und um seine Karriere am Laufen zu halten. Aber ich glaube schon, dass das eine bewusste Sache ist. Ich glaube, dass er sich grundsätzlich immer noch für Vaginas interessiert.
Es ist ja, glaube ich, ein allgemeines Problem, was da indirekt angesprochen wird, was im Hip-Hop immer besonders deutlich zutage tritt und was meiner Ansicht nach auch viel damit zu tun hat, dass ja US-amerikanische Hip-Hop so ein bisschen stagniert ist in den letzten Jahren, das mit Eintreten des Wohlstands und Reichtums, um den es ja auch sehr geht, sich dann irgendwann einstellt, die Pose, die ursprünglich eingenommen wurden in Texten und Habitus, dann sehr schnell zu einer reinen Showbusiness-Masche verkommt. Das kennen wir natürlich auch von den Rolling Stones. Wenn Mick Jagger irgendwie seit 45 Jahren haut das mit dem Street Fighting Man auch nicht mehr ganz hin, aber dann ist es eben nur Showbusiness. Und im Hip-Hop ist das vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Diese Mein-Block-Nummer, das kann man eigentlich im Prinzip, wenn man aus diesem Milieu kommt, ganz genau einmal machen. Wenn man dann damit Erfolg hat, ist es schwierig. Und dann finde ich fast vielleicht das Karre-Gott-Duett, obwohl ich jetzt persönlich da auch keine großen Präferenzen habe, noch auf jeden Fall die bessere Lösung als noch 5 weitere Platten in diesem Stil zu veröffentlichen und sich weiter so zu gebärden, denn das funktioniert halt dann nicht mehr so richtig.
Dein kleiner Bruder bekommt bestimmt bald einen neuen Bushido. Der heißt dann anders. Habushido, Sido. Also der hat halt keinen Bock mehr, ne? Also braucht er ja auch nicht mehr machen bei der Kohle, die der verdient. Also, hätte ich auch keinen Bock mehr drauf. Ach ja, Samples, ne, aus von der finnischen Heavy Metal Band. Ja, das ist der totale Wahnsinn. Ja. Ja, dann wäre ich auch geknickt.
Ich glaube, wir können das eine Mikro vielleicht gleich wirklich unten lassen. Ich nehme mir sonst eins der anderen. Dann, wenn jemand was sagen will, dann kann das da immer gleich weitergegeben werden, sonst ist es so anstrengend.
Ich würde gerne mal was ganz anderes sagen. Und zwar hat mich mein Nachbar gerade darauf aufmerksam gemacht, Mensch, da oben sitzen ja nur Männer oder Typen. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Und wie ist das eigentlich? Da, also ich könnte mir vorstellen, dass man da schon einen Unterschied erkennen kann, ne? Älter werden im Pop für Frauen und älter werden im Pop für Männer. Also bei Frauen zum Beispiel, Stichwort Christiane Rösinger, die unterhält sich da ja auch immer gerne über das Thema.
Ich muss zuerst einmal was zur Verteidigung der Veranstalterinnen und Veranstalter sagen. Ursprünglich ist eine Kollegin von mir eingeladen worden, die aber leider gerade an diesem Wochenende keine Zeit hat und die ich heute vertrete. Also es war auch ganz klar Wunsch der Veranstalterin, hier eine Frau zu haben. Das ist leider die Macht des Schicksals, das Pech, dass es nicht zustande gekommen ist.
Also ich glaube schon, dass es da natürlich einen großen Unterschied gibt, auch wenn Künstler im Interview dann immer sagen, nee, das ist eigentlich, es geht nur um die Kunst und auf der Bühne sind wir alle gleich, aber natürlich erstmal das Offensichtliche, dass Frauen sich dann vielleicht eigentlich doch in so einem immer noch männerdominierten Geschäft wie Musik machen, also sich durchzusetzen, dass es immer noch natürlich schwieriger ist. Ich habe mit Lissa Aufdammer gesprochen, die früher bei Hole und Smashing Pumpkins gespielt hat, die auch gesagt hat, also es hat wirklich 10 bis 15 Jahre gedauert, bis man mich anerkannt hat und aber auch nur deswegen, weil sie halt so gut spielen kann wie ein Mann oder keine Ahnung, so ähnlich hat sie gesagt. Also es gibt natürlich ein totales Ungleichgewicht, also fast genauso wie hier auf diesem Podium, aber insgesamt, wenn man sich so Revivals anguckt in den letzten Jahren, oder ich würde das jetzt natürlich jetzt nicht von der, also immer von der Künstlerseite jetzt nochmal formulieren, nicht also von der Zuschauerseite, also so Revivals wie Patti Smith oder Emmylou Harris oder ja, was mir noch einfällt, funktionieren genauso gut wie Leonard Cohen oder Neil Diamond.
Das hat alles nichts mit Jugendkultur zu tun.
Nee? Aber die geht ja auch nicht auf Tour, oder?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt von dem her ist auch, das ist eine reine Zeitfrage auch, weil wenn man über das Altern in der Popkultur spricht und sich die Bands anschaut, die jetzt eben mit mehr oder weniger Würde altern, da war die Frauenquote einfach in den 60er Jahren tendenziell noch nicht wahnsinnig hoch. Das heißt, es gibt aus dieser Zeit überhaupt nicht wahnsinnig viele Frauen, von denen man das auch irgendwie sagen kann, schaffen die das oder schaffen die das nicht. Aber ich glaube schon, dass die Frauen, die in den letzten 10 oder 10, 15 Jahren. Also wenn ich mir zum Beispiel die Beth Gibbons von Portishead anschaue oder auch die PJ Harvey, also dass die das durchaus auch genauso gut hinbekommen werden und genauso glaubwürdig auch wie Männer. Das ist natürlich eine Frage auch, welche Rolle diese Frau halt in diesem Pop-Business vorher gespielt hat. Wenn die immer schon als eine ernstzunehmende Künstlerin, wie man sagt, anerkannt worden ist, dann glaube ich auch nicht, dass die ein Problem mit dem Altern haben wird.
Oh, sorry, ja, da gibt es ja einige Beispiele schon. Ich meine, gerade wurde ja Annette Humpe abgefeiert in den Medien, wie ihr gesehen habt, auch ein Echo für ihr Lebenswerk gekriegt und so weiter und so weiter. Ich meine, die ist schon auch schon richtig lange dabei. Oder, was weiß ich, Nena mit ihren ganzen Kindern, schafft es immer wieder. Also ich meine, es gibt Beispiele, selbst in Deutschland dafür.
Die Annette Humpe geht ja nicht mehr auf die Bühne, ne?
Ja, aber das, ja,
ne? Das macht sie zum Beispiel konsequent nicht mehr. Und ich glaube, dass es sogar bei Kim Wilde immer noch Leute gibt, die sagen, ja, die Kim Wilde, ne? Die sieht aber noch gut aus. Die sieht schon noch gut aus, die Nena, jetzt sei mal ehrlich, weißt du, wie alt die ist? Die sieht doch noch ganz gut aus, ne? Das ist immer noch ein wichtiges Kriterium, glaube ich, bei Schauspielerinnen, bei Musikerinnen, die dann an die 50 gekommen ist, dass es dann immer noch am Ende darum geht, dass die ja auch die Berben, jetzt zum Beispiel, ne? Die ist ja auch schon über 60, ne? Die sieht auch noch gut aus. Und das ist ein wichtiges Kriterium. Das kann man natürlich viel schwieriger erfüllen. Bei den Ärzten ist es total Wurst, wie Farin Urlaub aussieht. Ja, der muss nicht, der sieht okay, ja, wahrscheinlich nicht ganz Wurst, aber das ist nicht das erste Kriterium. Das erste Kriterium aber bei einer Frau ist natürlich, ob sie dann auch noch, und wahrscheinlich ist es für Frauen schwieriger als Musikerinnen, sag ich mal, da im Rennen zu bleiben. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal von meiner drei, also der Musiker, der Musikwirtschaftsarbeitende und der Mensch, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch schwieriger ist für Frauen im Pop zu altern, wenn man mit 40 in einen Club geht. Also es kann sein, dass ein 40-jähriger Mann, der sich adäquat verhält und adäquat fühlt und das Gefühl hat, dass das Teil seines Lebens ist und sich da souverän verhält, dass der weniger angeguckt wird, wie vielleicht eine 40-jährige Frau, wo dann mal einer hingeht und sagt, Entschuldigung, darf ich Ihnen mal das sagen, das finde ich toll, dass Sie in Ihrem Alter noch so gut drauf sind. Das ist einer Freundin von mir passiert. Vielleicht ist es da wirklich schwieriger, weil da das Aussehen tatsächlich, und das sage ich nicht, weil ich das Dufte finde, sondern weil ich das Undufte finde, eine Rolle, das Aussehen.
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, so. Das kann man doch nicht so tun, als wäre es nicht so. Ich meine, es ist, wie du zu Recht sagst, noch nach wie vor sind all diese Bereiche Männer dominiert, insbesondere meiner. Und zwar nicht, weil man, bei uns ist es tatsächlich so, dass es auch nicht viele Frauen gibt, die das machen wollen. Wir versuchen immer wieder, welche zu finden. Und es gibt sie tatsächlich nicht in so großer Zahl. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich auf jeden Fall definitiv so, dass man es da auch in diesem Bereich als Mann leichter hat und gerade was Ausgehen und so weiter betrifft. Man merkt das ja auch bei Plattenfirmen. Also wie viele Produktmanagerinnen oder Promoterinnen über 40 kennst du? Das ist verschwindend wenig. Ne? Das ist schon so. Gibt es noch eine Frage?
Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich finde das alles ganz witzig jetzt hier gerade, wo zeitgleich das Ladyfest hier auch in Leipzig stattfindet, so, wo man natürlich genau sieht, wie viele Künstlerinnen es gibt, wie viele Promoterinnen und na gut, bei Zeitschriften weiß ich jetzt nicht so genau, außer Missy fällt mir in der Tat wirklich nicht so viele Redakteurinnen ein, aber man muss sie suchen, aber es gibt diese Nischen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, jetzt hier oben zu sitzen und über Frauen und Männer zu sprechen und über die jungen Leute zu sprechen, wenn man dann vielleicht, es sei denn, man hat selber 12-, 13-jährige, 14-jährige Kids, wenn man da selbst nicht so viele Berührungspunkte dazu hat, außer dass man sich vielleicht über das Internet informiert.
Ich fand das eine sehr interessante Einlassung mit dem Ladyfest. Also ich habe das heute erfahren, dass das ist. Das spricht ja auch für sich und ich interessiere mich wirklich, bin viel unterwegs, auch im Netz. Von der Pop-Up habe ich natürlich erfahren oder von anderen Veranstaltungen, wie jetzt Plugbeats oder sowas, riesig beworben wird, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Und das ist schon interessant, das Ladyfest findet statt, keine Ahnung wo, mir wurde es halt heute gesagt. Warum eigentlich so wenig Promo, warum weiß keiner davon und warum, ja, keine Ahnung, findet es nicht zusammen mit der Pop-Up zum Beispiel statt? Also ich lasse es einfach mal so stehen, aber das fand ich ein guter Einwand.
Nicht mal bei DSDS können Frauen gewinnen, ne?
Das ist so.
Immer Männer, ja klar. Jugendkultur ist total von Männern geprägt, auch. Ja, genau.
Aber einmal hat ein Mädchen gewonnen. Ellie.
Ach, stimmt.
Ich verfolge das intensiv.
Ehrlich?
BTW. Ja.
Wenn das DSDS, du bist auf jeden Fall dabei.
Jo, Fernsehen.
Sehr gut. Darf ich ganz kurz noch was zu dieser nervigen, für mich muss ich gestehen, sehr nervigen Frauen-Männer-Debatte. Also ich finde es schön, dass ihr darüber sprecht und so. Aber ich kann von mir reden. Ich arbeite in den Medien, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe mich einfach entschieden. Ich habe keine Familie und keine Kinder. Ich investiere meine Zeit in genau das, in was auch meine männlichen Kollegen ihre Zeit investieren. Ich gurke rum und arbeite fürs Radio. Und das ist meine eigene Entscheidung so einfach. Und mir geht's gut damit. Also ich finde das immer schade, dass das dann so beweint wird. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber ich bin ein Beispiel dafür. Ich entscheide mich. Wenn man beides will, dann wird es tatsächlich schwierig. Ich mag mich nicht so in diese Opferrolle und ich rufe bei DSDS garantiert nicht an. Kenne die Gründe nicht, warum da irgendwelche Jungs gewinnen. Aber ich wollte das nur noch mal sagen. Also ich bin kein Opfer von irgendeiner, also so sehe ich mich nicht, von irgendeinem Business oder so.
Darf ich dazu gleich was sagen? Und zwar, ich möchte bloß kurz anmerken, dass es geht nicht darum, ob du dich, also ist ja schön, dass du dich entschieden hast, ist ja alles prima. Das Einzige, was ich unfair finde, ist, wenn ich mich als Frau eine Entscheidung treffen muss, die ein Mann nicht treffen muss. Also Kinder oder Karriere.
Sich nochmal kurz zum anderen Aspekt des Themas. Wir haben jetzt sehr allgemein gesprochen. Was ich ganz interessant finde, wir erleben ja jetzt auch die ersten Generationen eigentlich von so subkulturellen Szenegruppen wie Mods, Rockern, Skins, Punks, die sich insbesondere so seit Ende der 1960er Jahre geprägt haben, wo Leute auch älter werden. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt deiner Arbeit. Das würde mich persönlich mal interessieren, was du da... Ich habe so ein Fotobuch über alternde Mods kürzlich gesehen, die in England sich dann irgendwo treffen, natürlich einmal im Jahr und dann die Rituale aufleben lassen. Das sind inzwischen um die 60-Jährige bei. Inwiefern sind dann diese Subkulturen, in denen es ja ursprünglich auch um Anschauungen ging oder dergleichen, inwiefern ist das reine Folklore heute? Und das erscheint mir doch oft noch fast ein bisschen problematischer in so einer extrem zugespitzten subkulturellen Gruppe, der man sich weiterhin zugehörig fühlt, erwachsen zu werden. Das ist ja noch viel extremer. Wir reden ja sehr allgemein. Aber man sieht ja zum Beispiel auch an den Leuten, die hier sitzen, dass zum Beispiel die Kleidung ja vielleicht jetzt gemessen am älteren Banker als vielleicht jugendlich empfunden wird. Aber es ist ja nichts in irgendeiner Form Ungewöhnliches.
Also das mit, ich meine, ich denke, eine Tatsache ist, dass es ja Jugendkulturen oder Jugendszenen, die leben ja von Ritualen. Also wenn diese Rituale über 30, 40 Jahre transportiert und oder 50 Jahre sogar schon weitergegeben wird, dann hat man natürlich den Eindruck, dass das in das folkloristische langsam abgleitet, zumal halt auch die gesellschaftlichen Reibeumstände, denen sich die Mods früher ausgesetzt haben, halt heute nicht mehr fehlen. Also ein Ritual, das aus einem ursprünglichen Kontext halt losgelöst oder dessen entkleidet worden ist, das macht natürlich so ein bisschen den Anschein, dass es irgendwie was Liebenswertes, aber so eine große Relevanz spricht man diesen Dingen nicht wirklich zu. Also ich denke, dass es bei den Jugendkulturen, die wir heute haben, werden wir in 50 Jahren solche Phänomene wahrscheinlich nicht mehr erleben, weil Jugendkulturen und Jugendszenen heute kaum eine starke Bindekraft der Jugendlichen auslösen. Also wenn wir Untersuchungen machen, in wie vielen Szenen fühlen sich Jugendliche zugehörig und wir geben denen Fragebögen, dann fühlen die sich so im Schnitt 2 bis 3 Szenen gleichzeitig zugehörig. Und wenn man das so über die Zeit vergleicht, dann sieht man auch, dass die meisten Jugendlichen, wenn sie so 15, 16 ist, so alle 1, 2 Jahre die Szene mal wechseln. Das heißt, die sagen dann, sie sind halt Skater und dann ein Jahr später ist ihnen das vielleicht schon zu kindisch geworden, weil am Skateplatz nur mehr lauter Kiddies rumhängen und dann suchen sie sich was Neues. Also so eine starke Bindekraft und so eine exklusive Identifikation mit einer Szene, das findet man heute wirklich nur mehr in Ausnahmefällen, während der jugendkulturelle Mainstream, also so, was weiß ich, 9 von 10 Jugendlichen die Szenen irgendwie als ein Freizeitumfeld sehen, wo man halt ein bisschen Musik hört und ein bisschen Spaß zusammen hat und ein bisschen Sport macht und ein bisschen was trinkt, aber dass diese Werte, die von diesen Szenen vermittelt oder gelebt werden, dass die eine längerfristige Bindekraft hätten, das sehe ich eigentlich nicht. Also auch wenn man dieses Konzertthema sich zum Beispiel anschaut, wenn man heute auf ein Konzert geht, dann wird man dort Leuten treffen, die rein von ihrem Habitus her, von ihrem Kleidungsstil her, möglicherweise auch auf vollkommen andere, unterschiedliche Konzerte gehen. Da wird man irgendjemand haben, der schaut aus wie ein Folky und der wird auf einem Elektrokonzert, trifft man den, und umgekehrt. Also diese Szenen und auch diese klare Abgrenzung der Szenen untereinander, möglicherweise auch Rivalitäten von unterschiedlichen Szenen untereinander, das findet man heute eigentlich kaum mehr. Also wenn ich vielleicht mir solche Extrembeispiele wie Punks und Skins anschaue, da sieht man natürlich dieses klassische Szenemodell noch, wo man sich auf eine Szene kapriziert, in der wirklich lebt und auch Reibeflächen gegenüber anderen Szenen sieht, aber die meisten Szenen sind heute für die Jugendlichen ein Freizeitprogramm geworden, ohne dass eine wirklich starke Identifikation stattfinden würde. Und deswegen glaube ich auch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es in 20 oder 30 Jahren Alt-Hip-Hopper-Treffen geben wird, vielleicht in der Form, dass man sich nochmal gemeinsam das digitale Fotoalbum anschaut und sagt, wie lustig das ist, aber in diesen Klamotten wird man nicht mehr raus auf die Straße gehen und da gemeinsam irgendwelche Rituale zelebrieren, die man auch aus der eigenen Jugend kennt.
Aber was mich kurz interessieren würde, habt ihr wirklich so Fragebögen beim Institut für Jugendkulturforschung, wo so Skater, Punk draufsteht, ja? Was steht da noch so drauf? Also was sind denn da die Kategorien? Also wenn sie sowieso im Aufweichen sind.
Also es ist eine wirklich sehr lange Liste mit Szenen, da sind auch so eher Nischenprogramme wie Trekkies sind dabei, also Star Trek Fans sind da dabei, dann haben wir natürlich diese ganze Thema so Independent ist dabei, wir haben unterschiedlichste Formen, wir haben Techno dabei, wir haben House dabei, wir haben Elektro dabei, wir haben Sportszenen dabei, Beachvolleyball, Skater, Snowboarder, also es ist wirklich eine sehr, sehr lange Liste, die wir den armen Jugendlichen dann immer vorlegen, damit sie dort ihre Kreuze machen.
Ja, aber das sehe ich auch so, dass man sich da wirklich nicht mehr irgendwie einer Szene zugehörig fühlt. Ich bin jetzt Hardcore-Punk und höre nur Hardcore-Punk oder so. Also höchstens vielleicht so bei Fußballvereinen oder so, da gibt es das noch so eine starke Bindung oder Metal, okay, das würde ich dann nochmal ausschließen, aber oder nicht mal da, also öffnet man sich ja wirklich allen möglichen Szenen, da hast du dann schon recht.
Das kriege ich ja immer mit bei den Kollegen vom Metal Hammer, die bei uns im gleichen Verlag erscheinen, die tatsächlich auch überwiegend, auch die Redakteure, bis auf 1 oder 2 Ausnahmen, tatsächlich auch ausschließlich nur Metal hören, Metal leben, zu Metal-Festivals fahren und auch sonst. Ich glaube, da ist es noch fast am ausgeprägtesten. Und in Teilen Rap schon auch teilweise. So. Ich weiß immer nicht, ist es gut oder ist es schlecht? Das ist auch so kulturpessimistisch zu sagen, ja, früher gab es dann noch eine klare Identität und da hat man was mit verbunden und das hat den Inhalt und heute springt man immer so. Ich bin aber irgendwie auch geneigt, es eigentlich doch sehr gut zu finden, dass so eine generelle Öffnung stattgefunden hat, weil das also insbesondere, wenn man mal vom Inhaltlichen weggeht, glaube ich, insbesondere der Entwicklung der Musik sehr gut getan hat, weil man diese Öffnung ja auch in dem hört, was in den letzten 10 bis 15 Jahren auf dem Feld passiert. Das merkt man ja zum Beispiel auch an Edi, der offenbar auch von ganz unterschiedlichen Dingen geprägt ist, wie er uns vorhin erzählt hat. Also französische Elektronik Und Blur war jetzt nicht unbedingt die übliche Kombination 1996, oder?
Ach nicht? Also
ich kannte nicht so viele Leute, die das gleichzeitig so gehört haben. Aber
ich habe das auch beides gehört.
Okay, gut. Oh, sehr gut. Nee, ich weiß nicht, ich glaube, das kam auch so von den Musikmagazinen her einfach. Die haben. Ich kann mich halt. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Q-Magazine?
Das gibt's noch.
Ja, das fand ich total super früher. Ja, das haben die halt so abgefeiert und das habe ich mir dann auch angehört. Also früher war das ja auch noch so, da hat man Alben gekauft und sich dann intensiv mit dem Booklet und mit der CD beschäftigt und hat das intensiv gehört und so war das halt, ja.
Ich weiß, ich erinnere mich.
Erinnere dich.
Ich glaube, man sieht das ja auch, wenn man sich so die Line-Ups von den Festivals ansieht, da gibt es ja auch noch einige, die wirklich auf eine bestimmte Musikart oder auf ein bestimmtes Genre spezialisiert sind und dann gerade diese großen Festivals, die es da gibt, also wenn ich mir jetzt anschaue, was weiß ich, das Hurricane oder das Rock am Ring, die sind zwar nominell noch Rockfestivals, aber in dem Rahmenprogramm findet sich da doch ein ziemlich breites Spektrum auch an Musik, die von den Leuten, die dorthin geht, dann auch gleichermaßen bejubelt wird.
Ich wollte mal zwischendrin auf einen Aspekt auch noch eine Frage stellen, auch an das ganze Panel, weil das auch in der Programm irgendwie mit drin steht. Also ich habe das Gefühl, dass je stärker die Inhalte in der Subkultur sind und je stärker die Identifikation von den Jugendlichen in dieser Subkultur ist, dann auch die Bindung an den Markt und an die Produkte halt irgendwie stärker ist. Das heißt also zum Beispiel, ich als Hardcore-Punk kaufe mir Vinylplatten nicht hauptsächlich aus dem Grund, weil ich halt irgendwie diese Platte irgendwie haben möchte, um die Musik zu hören, sondern einfach, weil das eine Bindung für mich in die Szene bedeutet. Das Gleiche halt irgendwie auch als Techno-DJ kaufe ich mir auch die Platten natürlich, um sie zu hören, aber je mehr Platten ich hatte, desto mehr war ich auch in dieser Szene verwurzelt. Und mit der Aufweichung halt irgendwie von der Jugendkultur an sich ist halt, glaube ich, auch einfach diese Stärke von der Kaufkraft von der Subkultur zurückgegangen, was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, dass halt irgendwie der Musikmarkt durch die Diversifikation immer ein bisschen weiter abbricht, weil halt einfach auch diese Kernkompetenzen in den Subkulturen halt irgendwie weggeht. Da würde mich die Meinung interessieren.
Ich glaube, dass da auf jeden Fall was dran ist. Da auch wieder Beispiel Metal. Wir sehen das gerade in dieser Subkultur, dass sicherlich auch die sogenannte Krise gibt, aber längst nicht so stark wie in anderen Bereichen, weil da eine extreme Treue und eine extreme Bindung nach wie vor da ist, was einerseits für relativ konstante Auflagenzahlen von Zeitschriften wie Rockade und dem Hammer führt und andererseits aber auch für gute und ordentliche Verkaufszahlen der entsprechenden Bands aus dem Genre. Deshalb, also ich glaube, dass da durchaus was dran ist, weil, ich meine, das kennen wir ja alle. Ich weiß nicht, wenn man, also es gibt ja so dieses seine Band, der man sich irgendwie direkt verbunden fühlt, da hat man natürlich auch eher ein Interesse dafür, dann Geld auszugeben. Und das merkt man auch bei Bands, die eine sehr starke Publikumsbindung haben. Bei einigen deutschen Bands, ich glaube, das ist zum Beispiel auch bei den größeren Bands, wie zum Beispiel die Beatsteaks oder die Ärzte oder so, wo dann so Auflagenzahlen, Verkäufe noch ganz gut sind, dass da Leute hingehen und sagen, okay, das sind unsere, dafür geben wir das Geld aus. Und dass es oft sonst sehr viel anonymer für die Leute in der Wahrnehmung ist. Und das deshalb, das hat definitiv was damit zu tun. Da würde ich auf jeden Fall dir recht geben.
Ich denke auch, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass je mehr Ideologie, je mehr Inhalt, je mehr Content deine individuell gewählte Kultur dir bietet, desto länger bleibst du natürlich dran, weil Schminke hält eben nicht so lang wie eine Idee. Das ist natürlich ganz logisch. Also nur Fan zu sein von etwas, weil die süße Klamotten anhat oder sowas, bindet natürlich lange nicht so stark oder nur so lange, wie man sich für so süße Klamotten interessiert, wie wenn es einen politischen Hintergrund gibt, wenn es einen ideologischen Hintergrund gibt, wenn eine Idee einfach dahinter steht. Das ist ganz, ganz sicher so. Und ich glaube auch, dass man das dann länger durchs Leben treibt. Ich würde von mir selber behaupten, auch wenn das jetzt, ich sage das jetzt mal, hoffe, dass das irgendwie nicht falsch ist, ich würde von mir immer noch behaupten, sowas Ähnliches wie Punk zu sein. Ich bin natürlich ich entspreche nicht der klassischen Vorstellung eines Punkers oder schon gar nicht der, die meine Mutter von einem Punker hat. Aber richtig ist, ich bin über 40, ich habe keinen Bausparvertrag, ich habe kein Haus, ich habe keine Kieseinfahrt, ich habe das alles nicht. Ich habe keine Ersparnisse. Ich führe ein ordentlich spannendes Leben. Okay, ich bin jetzt mit einer E-Klasse hingekommen, aber das ist der Wagen von meiner Freundin. Meinen habe ich nicht mehr bezahlt. Den habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, weil er sich einen neuen gekauft hat. Also ich würde immer noch sagen, dass ich sowas wie meine 80er New Wave, Punk, politisch, links, Haltung immer noch irgendwie durchs Leben trage. Und ich glaube, dass es lange deshalb so lange gehalten hat, weil ich eben auf die guten Bands stand und mir die geilen Filme von den geilen Regisseuren angeguckt habe und auf Ostermärsche gegangen bin und mich engagiert habe, statt auf die Band zu stehen, die die geilen Klamotten anhatte.
Du bist voll der Punk, Jessica, aber warum?
Ich hab's doch nein. erklärt.
Ja, ja, nein, ich weiß nämlich auch warum. Nämlich, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass du nämlich vor, weiß ich nicht, vielleicht 15, 20 Jahren nämlich immer in diesen Plattenladen gehen musstest und dieses Geheimwissen da dir aneignen musstest und dieser komischen Geheimloge Punk da irgendwie dir zugehörig fühlen wolltest. Und das hat bis heute vielleicht Bestand. Und das ist vielleicht nicht mehr so einfach heutzutage, wenn man sich nur so einzelne Songs irgendwo mal downloadet und ja, also so allwissendes Blockwissen in sich aufsaugt. Das war jetzt nochmal eine These zum Schluss.
Ja, aber das ist halt, ich glaube, die Herausforderung ist nur größer. Man kann ja schon auch Zugehörigkeit und Communities im Netz bilden. Und es gibt ja auch Leute, denen das sehr gut gelingt. Aber du hast natürlich recht, klar, so sind wir geprägt worden. Das ist so. Hattest du deine Frage halbwegs beantwortet?
Ich habe selber mal noch eine Frage, wo ich schon das Mikro halte die ganze Zeit. Und zwar zu dem Aspekt der Szene-Zugehörigkeit oder Szene-Bindung halt da an Edi auch nochmal die Frage, fühlt also du oder auch deine Bandkollegen, fühlt ihr euch irgendeiner Szene zugehörig? Und falls ja, gibt euch das so viel, dass ihr denkt, in 10, 20 Jahren macht ihr sozusagen das auch immer noch, was ihr heute in diesem Szene-Kontext vielleicht tut?
Also meiner Meinung nach gibt es keine Szenen mehr, weil es irgendwie nur noch so eine Handvoll Bands gibt, die irgendwie so die gleiche Idee haben. Also es ist einfach komplett anders als früher, aber das ist auch okay so. Also muss ja auch nicht sein. Und was hier diesen Sammelaspekt angeht von so Alben und so, also kann ich auch nur von mir sprechen, dass es, glaube ich, in der Natur des Menschen liegt, einfach zu sammeln und sich dadurch eine Authentizität auszustrahlen, halt in diesen Szenen, die es halt damals vorwiegend gab. Aber das ist halt dadurch verschwommen und gekippt mit dem Internetzeitalter, weil man jetzt nicht mehr so konzentriert so Alben abgefeiert hat, sondern so einzelne Tracks. Also jeden Tag gibt es auch einen neuen Hit auf Hype Machine. Also, ja. Also HypeMachine.com kann ich empfehlen.
Was das ist, weil natürlich alle davon ausgehen, dass wir alle das wissen und uns die Blöße nicht geben, aber wenn du trotzdem
das ja klar, also Hype Machine ist einfach so eine Webseite, die halt Tracks sammelt und Charts ähnlich positioniert, wie sie halt in Blogs gepostet werden.
Hast du, ich meine, das ist ja so ein bisschen die ausgehende Frage, also ich kenne das schon auch so, dass für mich, glaube ich, so als so für das Identifikationspotenzial während meiner Adoleszenz in diesen Jahren so eine relativ klare Szenenzugehörigkeit damals tatsächlich relativ wichtig war. Mit all diesen teilweise schrecklich nazihaften, nerdigen Codes, die dazugehören und der Abgrenzung nach außen und so weiter. Hat es wirklich sowas in irgendeiner Form überhaupt gegeben oder hast du das Gefühl oder hast du das irgendwie vermisst, wenn du sagst, es gibt keine Szenen mehr? Oder kannst du vielleicht dann noch am ehesten beantworten, wodurch sowas ersetzt wird bei Menschen deines Alters oder Jüngeren, mit denen du zu tun hast?
Also ehrlich gesagt habe ich diese Frage nicht verstanden.
Okay, also du hast ja gerade gesagt, es gibt keine oder kaum noch Szenen, so erlebst du das in deinem Umfeld. Und für mich war es wichtig, als ich, keine Ahnung, 14, 15, 16 war, mich in einem klaren Umfeld zu bewegen, wo man gewisse Sachen hören durfte und andere gar nicht hören durfte, so ungefähr und so weiter. Und wir haben da auch dann so eine Geheimwissenschaft draus gemacht und es war sehr wichtig, auch eben abzugrenzen, sich abzugrenzen und auch andere auszugrenzen. Einige Jahre. Und ich glaube schon, dass das viel so mit meiner, das ist so zur Identitätsfindung, das war schon identitätsstiftend und wichtig für mich. Und nachdem das ja bei dir offensichtlich keine Rolle gespielt hat, oder du sagst, dass du auch generell in deiner Altersklasse und in deiner Generation das als nicht mehr so existent betrachtest, könntest du sagen, was das ersetzt hat? Oder muss das gar nicht ersetzt werden? Fehlt dann was, wenn es das nicht mehr gibt? Oder?
Also ich habe keine Ersetzung irgendwie miterlebt. jeder verwirklicht sich irgendwie auf seine Weise selber und da muss man sich nicht abgrenzen von irgendwem. Also ich habe mich auch wunderbar mit allen meinen Klassenkameraden, habe ich mich früher besser verstanden in der Schule als jetzt mit meinen Kommilitonen in der Uni, obwohl wir eigentlich ja eine selbe Idee eigentlich hätten müssten, theoretisch. Aber das spielt halt einfach keine Rolle mehr. Ich habe das nie so erlebt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich das halt irgendwie gesehen habe aus der Vergangenheit. Also du hast ja vorhin diese Mods angesprochen, da fällt mir sofort Quadrophenia ein, wo es diese krasse Prügelszene gibt zwischen den Punks und den Mods, also das brauche ich auch nicht mehr im 21. Jahrhundert.
Er hat die entscheidende Frage gestellt, gib mal weiter.
Nein, ich wollte vorher noch, obwohl das führt jetzt auch zu weit, ich habe auch nie verstanden, warum sich die Mods eigentlich in Quadrophenia mit den Rockern geprügelt haben, weil das ja beides so, ja, aber das, die waren ja beide Dramaturgie. Mehr oder weniger unterdrückt, weißt du, ich meine, der Typ. Deswegen, oder?
Vespa.
Ja, das muss ich nochmal zum 13 Mark Quadrophenia. Also ich habe es damals nicht verstanden. Was war nochmal meine Frage? Ach so, genau. Ich wollte noch die Frage, die du jetzt ganz lang gestellt hast, habe ich gedacht, die Frage ist einfach nur, wo ist eigentlich der Hass bei der heutigen Jugend geblieben? Und also das ist so das, was da, wie ich das verstanden habe, was dahinter stand. Und
ja. Und während er sich das fragt, sagst du, also er lüstert von rechts, wo ist der Hass geblieben? Und du sagst, Mann, das mit Quadrophenia habe ich nie verstanden. Warum prügeln die sich da immer? Braucht kein Mensch mehr im 21. Jahrhundert, hat er gesagt. Das braucht man nicht mehr. Ja, man braucht keinen Hass mehr. Das ist die Botschaft.
Ich glaube, die Jugendlichen, die dürfen ja heute auch nichts und niemanden mehr hassen. Man hat ja heute positiv zu denken. Weil diese ganzen negativen Gefühle wie Hass, das ist alles kontraproduktiv und das hindert einem ja auch am Fortschritt. Also zu hassen ist ja heute auch nicht mehr wirklich aller Mode. Heute hat man eben positiv zu denken und freundlich zu sein, die Chancen zu ergreifen, zu networken, zu allen Menschen nett zu sein. Also Hass ist da einfach kontraproduktiv. Das hindert ja den modernen Menschen am Fortschreiten. Und auch allzu klare Fronten sind ja heute nicht mehr wirklich gerne gesehen.
Das, ich möchte das noch ergänzen quasi zu dem, was du vorhin noch gesagt hattest, nämlich dass Hass ja immer nur dann aufkommt, wenn Intoleranz herrscht. Ja? Also der Hass ist immer noch da bei den Fußballfans zum Beispiel. Ja, das ist das beste Beispiel. Ja? Da gibt es halt irgendwie noch klare Fronten, der hat ein anderes farbiges T-Shirt, deswegen haue ich dem aufs Maul. Und diese Abgrenzung halt zu der anderen Subkultur und zu anderen Szene und zur Intoleranz funktioniert lustigerweise ja beim Rap noch ganz gut, ja, durch die migrierten Jugendlichen, die halt irgendwie nicht zu den deutschen Jugendlichen halt mit dazugehören, ja, wo halt andere wertkonservative Meinungen halt zum Beispiel noch da sind, die dann auch ganz klar mit harten Worten verteidigt werden können. Und da kommt dann halt auch die Aggression auf, die dann halt sich auch in den Unterschieden halt zu den anderen Jugendlichen vielleicht entlädt.
Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, ist ja da, wenn es um Hass und um solche Dinge geht, ist ja auch das, dass es Toleranz ist ja sehr häufig auch nur eine Ausrede dafür, dass man im Prinzip überhaupt keine klaren Positionen mehr vertritt. Das heißt, man ist eigentlich nicht für irgendwas Bestimmtes und deswegen ist man auch nicht gegen was. Und wenn man aber sagt, man ist tolerant, dann klingt das halt schön, dann ist da jeder damit einverstanden. Aber Toleranz ist meiner Ansicht nach sehr häufig einfach nur eine Ausrede dafür, dass man keine eigene Meinung hat und so ist das bei vielen Jugendlichen auch. Denen ist alles zu kompliziert, zu komplex. Die wollen, und zwar aus nachvollziehbaren und verständlichen Gründen, keine klare Position für oder irgendwas beziehen und deswegen hassen sie auch nicht, weil sie versuchen einfach sich aus allen Dingen irgendwie das herauszupicken. Das ist das, was er vorher auch gesagt hat. Man samplet eben, man kombiniert Dinge aus unterschiedlichen Lebensphären, die man gut findet, aber dass man sowas rundheraus bejaht oder rundheraus ablehnt, das gibt es ja heute auch fast nicht mehr.
Und das trifft sich dann auch mit dem, was ich gesagt habe, mit der Abgrenzung zu demjenigen, der älter ist in dieser Popkultur. Denn wenn gesampelt wird, werden Dinge gesampelt, die ich schon mal erlebt habe. Wenn gestückelt wird, wenn die Kulturen sich untereinander oder die Szenen, die es ja gar nicht mehr gibt, untereinander nicht mehr abgrenzen wollen, dann findet natürlich auch keine Abgrenzung zu mir statt, als demjenigen, der mit Popkultur altert. Und deswegen macht es uns natürlich, die wir hier oben sitzen, auch viel leichter, mit dieser Popkultur zu altern. Und deswegen macht es uns natürlich auch viel leichter, mit 40 Jahren noch in den Club, ich weiß nicht, wie der hier in Leipzig, zu gehen, wo dann eben den ganzen Abend nur Indie-Rock läuft und sich irgendwie halbwegs okay vorzukommen, ohne dass die ganze Zeit Leute kommen und einen über die Straße helfen wollen?
Grundsätzlich, ja, wir sind leider ziemlich am Ende der Veranstaltung angekommen und wurden auch pünktlich auf Einhaltung der Zeit vorher gedrängt. Deshalb erstmal nochmal in die Runde und dann gleich auch an euch im Publikum. Erstmal sowieso vielen Dank und hat jemand noch was ganz Wichtiges, was da jetzt unbedingt noch gesagt werden müsste? Vielleicht im Publikum noch eine Frage, das zu kurz gekommen ist und nicht stattgefunden hat. Ansonsten möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, wenn da jetzt nichts mehr kommt, und würde die Runde dann auch langsam schließen. Vielen Dank.